Welche Prioritäten würden Sie gern im Lehrbereich berücksichtigt finden? Und zweitens, im konkreten Leben, das muss irgendwie ja in Einklang gebracht werden, wo setzen Sie da Prioritäten? Ich bin überzeugt, unter dem zweiten Aspekt gäbe es eine Fülle von Antworten, je nach Ihrer Erwartungshaltung. Wir hatten jetzt wieder einmal unser Enkelchen, 1,5 Jahre alt, bei uns. Und da war es interessant, mal zu beobachten, was die denn nun so in ihrem kleinen Köpfchen bewegt und gern wollte. Wenn die an die Garderobe ging, dann meine Kappe da sah, dann zeigte sie darauf hin, und das war für mich das Signal, raus an die frische Luft, in den Wagen setzen und irgendwas draußen erleben. Ja. Das war für sie Priorität, weil der Horizont ja gar nicht so weit gesteckt ist wie bei uns Erwachsenen aufgrund der Erfahrung, unserer Denkprozesse und so vieler anderer Faktoren. Ich denke, wir sollten aber im Hinblick auf Lehre, wenn wir fragen, was will denn Gott zuerst, uns mit seiner Sichtweise identifizieren. In der Regel gehen wir Frommen meistens von unseren Wünschen, Erwartungen, Motiven, Vorstellungen aus. Aber nur dann können wir doch eigentlich geistlich gesund wachsen, Ziele realisieren, wenn wir uns hineinnehmen lassen in Gottes Plan. In das, was er will. Und zwar unter Berücksichtigung der allerletzten Ziele und dann der Schritte, der Wege, die hin zu dem Ziel führen. Und das muss nun irgendwo koordiniert werden. Das ist nicht so ganz einfach. Priorität, Erstrangiges, Vorrangiges. Vor allen Dingen. Ich darauf eingehe ganz kurz, damit uns das immer deutlich wird. Wie nehme ich menschliche Prioritäten ganz anders gesetzt werden? Die Politiker, ich denke, die sehen in erster Linie ihre Partei, ihre Privilegien, wie sie in der Macht bleiben können. Kurzum, es ist doch bei den meisten ein egozentrisches Denken und Streben. Das Gleiche in der Wirtschaft. Wie kann man also materiell viel gewinnen, Profit machen? Das ist in unserer modernen Gesellschaft sicher ein ganz entscheidendes Anliegen. Gruppeninteressen herrschen vor. Wenn man irgendwo eine Lobby hat, da reinkommt, dann kann man etwas realisieren. Bei vielen ist das Vergnügen Nummer 1, Freizeitgestaltung. Und ich könnte noch manches aufzählen. Es wird klar, wir sind auch da mit hineingenommen und irgendwo haben wir ja auch unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse. Es gibt existenzielle, soziale Bedürfnisse, Bedürfnisse gemeindeorientiert und all diese komplexen Bereiche müssen bewältigt werden. Wohl uns, wenn wir da einerseits klare Zielsetzung haben, aber auch ein einfältiges Herz. Das heißt, eine Falte im Hinblick auf das, was Gott uns schenken möchte. Gottes Prioritäten sind aus seinem Vorsatz und dann dem Ratschluss aus Liebe entstanden. Sie decken sich in der Regel nicht mit unseren menschlichen Vorstellungen und Perspektiven. Das Natürliche, das Seelische, das fleischliche Wesen kommt mit Gottes Plänen nie zurecht. Sie hören es ja immer wieder. Wie kann ein Gott der Liebe das zulassen? Und dann wird aufgelistet, vorgerechnet. Es gab ein Büchlein zu dem Titel Wie kann Gott das Gute überhaupt noch zulassen? Mal ganz anders gewendet. Bei dem, was unsere Menschheit alles produziert. Nicht? Immer wird die Schuld woanders gesucht, wenn's nicht klappt. Darum müssen wir uns nochmal grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, was ist Gottes primäres und damit aber auch sogar letztendliches Ziel? Wenn ich das nicht sehe, stolpere ich ständig über die ganzen Probleme, die uns auf dieser buckligen Erde passieren. Darum nach Epheser 1, Vers 9 und 10. Dort ist uns sein Wille kundgetan und dieser Wille ist ein Geheimnis. Nämlich, dass das ganze All, und das ist lateinisch Universum, die unsichtbare und die sichtbare Welt, Kosmos, die sichtbare, nur nochmal zur Definition und Unterscheidung. Also das ganze All, das Universum, Unsichtbare und das Geschaffene, unter das Haupt des Christus zu bringen. Ja, wenn Gott das will, ob er das wohl fertig bringt. Na, na, wie viele haben da ihre Probleme? Wie viele haben da ihre Probleme? Stellen Sie sich vor, ich habe heute Nachmittag mit jemandem gesprochen, da sagen die lieben Geschwister, weil sie das glauben, dass dieser Gott Gott ist und das, was er will, auch realisiert, trotz der Menschenmeinung und des Strebens, der Intention, des Willens der Menschen. Weil sie das glauben, werden sie als Irrlehrer abgestempelt und rausgedrängt aus der Gemeinde. Ist klar, wem das Geheimnis nicht erschlossen ist, der kann das nicht fassen und stempelt andere als Irrlehrer ab. 1. Korinther 15, 28. Gott wird sein alles in allem beziehungsweise allen. Ich bin, wie es Bruder Mohl sagt, so töricht, allem zu glauben, was geschrieben steht. Natürlich scheint es andere gegensätzliche Aussagen zu geben, die das in Frage stellen, aber das muss heilsgeschichtlich im Zusammenhang mit Entwicklungsprozessen eingeordnet werden. Kolosser 1, 16 bis 20, ich fasse das kurz zusammen, lese das nicht alles, weil Sie die Stellen kennen. Das ganze All wurde durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Er ist vor allem. Das All wird durch ihn erhalten, das All ist versöhnt. Ist es versöhnt? Eine Tatsache. Ob wir das glauben oder nicht. Wir sind keine Allversöhner, ich nicht. Das ist versöhnt. Römer 11, 36. Denn von ihm, durch ihn, für ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und man müsste eben immer wieder genau nachforschen, was im Urtext dort steht, im Griechischen. In der Regel steht da, wo die meisten Übersetzungen nur alles bringen, die Elberfelder, wenigstens in der Fußnote, steht Tapanta. Das ist also das ganze All, das Universum. Das ist Gottes Ziel, und zwar das Erste und auch das Letzte, das Vorrangige und das, was er auch erfüllen wird, natürlich in Gottes Ordnung. Warum haben wir eine lebendige Hoffnung? Wir dürfen wissen, dass Gott dieses Ziel realisieren wird. Und da kann keine Macht in diesem Kosmos, auch nicht der größte Gegenspieler, Satan, der noch der Fürst und Gott dieser Welt genannt wird, dieses Ziel Gottes zunichte machen. Er kann manche Pläne durchkreuzen, aber nur zu bestimmten Zeiten und so wie das im strategischen Bereich ist, das wissen wir von der Kriegsführung im letzten Weltkrieg her. Strategisch gesehen war bei Stalingrad und sogar schon vorher das Deutsche Reich am Ende. Taktisch gesehen gab es noch Einzelsiege. Wir dürfen uns von dem, was Satan hier und dort inszeniert, nicht irritieren lassen. Und er wird noch manches tun, um diese Welt so durcheinander zu bringen, durch manche Katastrophen zu erschüttern, so zu verführen, dass man wirklich meinen könnte, der Fürst und Gott dieser Welt, eben Satan, wird doch siegen. Übrigens setzen ja viele Satanisten darauf. Ist ja erschütternd. wie die alles wagen, um nicht dem lebendigen Gott, den Christus zu glauben, sondern bewusst Satani praktizieren und durchführen zu können. Und nun müssen wir uns mit einem zweiten Punkt beschäftigen, dass wir auch wissen, in der Geschichte und Heilsgeschichte hat es nun eine ganz entscheidende Tat gegeben. So einmalig, so gewaltig, so von den Auswirkungen her, weil wir das durch Glauben erfassen können, bedeutsam, dass auch an dieser Tatsache, an dieser Priorität nicht zu rütteln ist. Und das ist das Kreuzesgeschehen. Das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Bereits im Alten Testament ja vorausgesehen, in den Opfern vorab geschattet, dargestellt, im Passafest in Israel in besonderer Weise schon gewürdigt, durch Abrahams Opferung, die zunächst einmal in der geistigen Einstellung geschehen war, nämlich Isaak darzustellen, als Typus bereits dokumentiert. Dieses Kreuz, das im Heilsplan Gottes eine entscheidende Rolle spielt. In der Konzeption war das von Gott her schon klar vor Grundlegung der Welt. Er hat noch die ganzen Entwicklungen gewusst und ließ sich nicht überraschen. Darum hat er uns ja schon erwählt vor Grundlegung der Welt als Heilsträger. Denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm zur Verherrlichung Gottes durch uns aber. Uns gebraucht er die Gemeinde als Heilskörperschaft, diese herrlichen Ziele zu realisieren. Im Kreuz wird das größte Gericht aller Zeiten, ich habe heute Morgen schon darauf hingewiesen, das je in diesem ganzen Universum geschah, manifestiert, und darum haben alle anderen Gerichte, auch die noch kommen, den Bezug zu diesem Gericht und können nur so eingeordnet und verstanden werden. Alles, was sich auch jetzt zeigt auf dieser Erde, die Katastrophen auf dem Balkan, in Ruanda, die Ereignisse durch Naturkatastrophen ausgelöst, all das ist nur vom Kreuz her zu verstehen. Das Kreuz trennt, scheidet, eröffnet die göttlichen Dimensionen. Ich will noch mal einige Kontraste bringen, die ich heute Morgen teilweise auch schon, allerdings unter anderen Aspekten, aufgezeigt habe. Da am Kreuz wurde entschieden zwischen Tod und Leben, und zwar unauflöslichem Leben. Dort ging es um den Kampf um die Vorherrschaft zwischen Satan und Christus. Dort ging es um Sünde und Erlösung, um Finsternis oder Licht, um Verlorensein oder Errettung, Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit, Hölle und Himmel, Finsternis und Licht, Gericht und Gnade, Unheil und Heil, aber auch Trostlosigkeit und Hoffnung. Und die Botschaft des Kreuzes nach 1. Korinther 1, Vers 18 ist für die, die zunächst verloren gehen, das eine Torheit. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Und dieses Kreuz passt nicht in die Philosophie, in die Weisheit dieser Menschheit hinein. Die Weisen dieser Welt begreifen das nicht. Der ohnmächtige Gott wird abgelehnt, sowohl bei den orthodoxen Juden als auch beim Islam. Wie kann das ein Gott sein, der da am Kreuz hängt, verspottet, verachtet, dahingegeben? Das fasst der menschliche Verstand nicht. Und gerade da entscheidet sich die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte, die Geschichte des Kosmos und des ganzen Alls. Und liebe Geschwister, da ist die Entscheidung schon gefallen, aber nur für den Glaubenden. Und darum ist die Verkündigung auch von dem gekreuzigten und auferweckten Christus das Entscheidende. Wir wollen aber nochmal die aktive Seite, ich habe es schon mal betont, in diesem Zusammenhang sehen. Es muss uns klar werden, dass nur vom erhöhten Christus aus, Kolosser 2, 14 und 15, die wahre Bedeutung des Kreuzes erkannt werden kann. Die Evangelien beschreiben die Außenseite mit einigen Auswirkungen auf der Innenlinie. Aber so wie das Paulus da beschreibt, ist das einmalig und wunderbar. Da ist sogar der so scheinbar ohnmächtig dahängende, der aktiv Handelnde. Er hat die Handschrift, die gegen uns ist, ausgetilgt. Darum sind wir unverklagbar. Ja, er hat sie, jetzt sage ich es mit meinen Worten, aus den Prozessakten herausgenommen und ans Kreuz geheftet. Die Anklageschrift ist zerrissen. Niemand vermag uns nun zu verklagen, weil hier die Gerechtigkeit Gottes in Christus offenbar wurde. Aber auch die Fürstentümer und Gewaltigen sind völlig entwaffnet, ist eine Tatsache. Öffentlich wurden sie zur Schau gestellt und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Wenn wir noch die Wirksamkeit der finsteren Mächte, ich habe das heute Morgen getan, beschreiben, dann dürfen wir wissen, das ist nur noch etwas von Gott Zugelassenes, bis der dramatische Höhepunkt am Ende dieses Äons geschieht und leider nochmal am Ende des Tausendjahrreichs, wenn Satan losgelassen wird. Damit die Ausreife aber auch so total ist und deutlich wird bei den Menschen, man kann es doch nicht fassen, dass am Ende des Tausendjahrreichs unter diesen Segnungen mit all den herrlichen klimatischen Veränderungen keine Nöte, Probleme, sicher ist noch Gesetz an der Arbeit, nun der Mensch nochmal rebelliert. Es wird deutlich, das Herz des Menschen verändert sich nicht primär durch veränderte Gesellschaft, durch einen äußeren Segen, durch Zeichen und Wunder, sondern hier im Innersten. Da ist das Problem zu lösen. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott auf diese Art und Weise nun, weil das Kreuz notwendig war, eine Wiederherstellung nicht nur des Paradieseszustandes ins Auge gefasst würde. Dann wäre Gott nur ein Restaurator, sondern er wird es viel herrlicher gestalten. Satans Fall, Satans Sünden, der Sündenfall, seine Herrschaft, das Reich der Finsternis, Sünde, Tod, Verderben, das alles muss nicht nur ins Gegenteil verkehrt werden, sondern so in die Herrlichkeit Gottes hineintransferiert werden, dass dieser Gott eine Herrlichkeit entwickeln wird, dass wir nur staunend anbeten können. Und an der Gemeinde wird der Herr in den zukünftigen Zeitaltern das alles realisieren. Ich freue mich darauf. Da bin ich nicht der, der alles in die Zukunft verlegt. Das Entscheidende ja. Aber das hat auch Konsequenzen, das werden wir nachher hören, für uns. Darum ist es wichtig, dass wir diese göttlichen Heilstatsachen, die Priorität haben, erkennen. Ich darf es immer wieder sagen, was heute verkündigt wird, geht an dieser Kreuzesbotschaft vorbei. Hören Sie diese Kreuzesbotschaft noch? Nein, da wird ein scheinbarer Heiliger Geist verkündigt. Man setzt bei dem sogenannten Pfingsten an, ohne die Voraussetzungen des Kreuzes zu kennen. Gewiss kann ich ohne den Heiligen Geist das Kreuz nicht verstehen. Das gehört zusammen. Aber schon auf die Praxis bezogen, wir haben, das sage ich immer wieder, nur so viel Geistesfülle, wie wir praktisch in das Kreuz hineingehen. Ganz konkret. Aber das ist der sekundäre Schritt. Unsere Dinge, die wir in der Auswirkung des Kreuzes erleben müssen. Und die will ich jetzt auch noch aufzeigen. Durch das herrliche Kreuz geschehen, und das muss bei uns auch Priorität sein, erfahren wir die Lösung des Vergangenheitsproblems durch Vergebung der Schuld und dadurch, dass wir gereinigt sind von den Sünden. Das ist der Einstieg. Das ist da eine Priorität, der erste Schritt. Wo das nicht geschieht, können wir weder die Gegenwart noch die Zukunft gottgemäß bewältigen. Heißt es nicht schon in Jesaja 53, er trug unsere Leiden und unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Heil ist immer mehr als Krankenheilung. Ein totales Heil hat der Herr für uns bereitet, das sukzessive entwickelt wird. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, sagt Johannes 1. Johannes 1, Vers 76. Und durch dieses Kreuz ist der nächste Schritt, sind wir gerechtfertigt vor Gott, sagen wir es mal so, richtig fertig. Durch das Kreuz Jesu Christi. Da brauchen wir nicht an uns herum zu doktern und im Sinne einer eigenen Leistung was zum Heil hinzuzutun. Nein, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist uns zugesprochen. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott nach Römer 5, Vers 1. Und durch seine Verurteilung der Sünde im Fleisch, in diesem Kreuzestod, sind wir vom Verdammungsurteil frei und vom Gesetz der Sünde und des Todes nach Römer 8. Ist das nicht herrlich? Wir haben den Tod bereits hinter uns, nicht das Sterben. Wir sind viele ältere Geschwister. Wer an ihn glaubt, sagt der Jesus selber, an sein Wort, der ist bereits vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr in das letzte Gericht. Da müssen die Prioritäten der Verkündigung angesetzt werden. Und zwar geht es hier um das Wurzelproblem. Nicht nur kurieren an den Symptomen, dass wir hier und da von etwas lügen, von falschem Zeugnis reden, von sexuellen perversen Dingen, vom Todesgeist, in dem wir andere verurteilen, im Geist sogar nur oder in der Vorstellung. Nicht nur kurieren an den Symptomen, sondern das Wurzelproblem ist gelöst. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Römer 6, Vers 6. Und in dem zweiten Teil dieses sechsten Verses, damit der Leib der Sünde abgetan, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Darum kann Paulus die Botschaft des Kreuzes für sich so konzentriert in Anspruch nehmen. Er sagt ja, ich will mich nur rühmen des Kreuzes, nicht seiner Geisteserfahrung, wie das heute geschieht. Die Folge, wenn wir nämlich den zweiten Schritt, das Sekundäre, in den Mittelpunkt rücken, werden tatsächlich Ursache und Wirkung vertauscht. Denn nur über Kreuz konnte dann die Auferweckung Jesu, die Auferstehung geschehen, die Intronisierung und das Ergebnis ist die Geistesauswirkung. Diese Geistesausgießung. Da sagt Paulus, ich aber will mich nur rühmen des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das sagt er, weil durch diesen praktischen Zustand, in dem er das, was Christus erworben hat, für sich annimmt, nun den Zugang zur herrlichen Auferstehungskraft des Christus hat. Darum bittet er, dass wir solche erleuchtete Herzensaugen bekommen. Und er sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleische lebe, also hier in dem äußeren Menschen, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Das muss verkündigt werden. Von daher kriegen wir Kraft. Da haben wir eine Position. Das ist für mich Priorität als Konsequenz des herrlichen Kreuzesgeschehens und der Auferweckung, seiner Intronisierung und der Ausgießung des Geistes. So werde ich erfüllt mit dem Geist Gottes, wie Jesus Christus dann aus diesem Zustand herausgerufen wurde. Freilich muss dann auch Christi Kreuz mit unserem Kreuz identifiziert werden. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was ist Ihr Kreuz, dein Kreuz, mein Kreuz? Das muss jeder selber wissen. Das Kreuz Jesu Christi ist einmalig, aber was wir zu praktizieren haben, ist da, wo wir stehen, den Kreuzesweg zu gehen. Ein Ja zu haben für das Mitgestorbensein, Mitgekreuzigtsein, wie ich das in dem Beispiel von Bruder Otto Zimmermann dargestellt habe. Und nun wollen wir daraus zum Schluss noch, ich mache also etwas eher Schluss, weil wir ja noch auch die Mahlfeier haben, in diesem Übergang Gott gewollte Prioritäten für unser Leben aufgreifen, und das wird dann mehr zur subjektiven Seite. Ich habe das in dem Übergang als Konsequenzen des Kreuzes ja schon beschrieben. Wo liegen sie? Gibt es Bibelstellen, die das bezeugen? Das haben wir in diesem Text von Kolosser 3 her gehört. Wenn das nun für uns als Tatsache erkannt ist, dass wir mitgekreuzigt, begraben, auferweckt sind und schon dort droben sitzen, dann soll unser ganzer Denksinn, unser Sinnen, unser Suchen und Trachten, es ist auch ein Suchen, dorthin ausgerichtet sein. Aber liebe Geschwister, das ist kein Krampf. Wenn das unsere Heimat ist, sehnen wir uns doch danach. Ich bringe mal das Beispiel, als ich in Gefangenschaft war. Und da auf verlaustem, vergammeltem Stroh liegen musste. Also mit all dem Kleinviehzeug, mit Läusen und den Flöhen zu tun hatte. Wenig zu essen, ein bisschen Wassersuppe, ein Stück Trockenbrot. Meinst du, ich hätte mich da wohl gefühlt? Mein Dichten und Trachten ging nach Hause, wo meine eigentliche Heimat ist. Und darum muss uns das groß werden, dass wir uns damit beschäftigen und nicht so viel mit dem verlausten und vergammelten Zeug auf dieser Erde. Denn das vergeht, so schön es auch sein mag. Ich habe mich mal da aus dieser schwierigen Situation herausbegeben können, indem ich noch eine Zeltplan hatte und die dann oben irgendwo zwischen Balken unter dem Dach, wir lagen da auf einem Bauernhof, aufspannte. Da war ich dieses Viehzeug los, aber ich lag in dem aufgespannten, es war ein fast U-förmiges Gebilde, da diese Zeltplan, So verkrümmt drin, dass ich dann mit Rückenschmerzen aufwachte. Aber ein bisschen besser als dauernd die Stiche da zu haben. Das war alles das, was ich da hatte. Nun, so schlecht geht uns ja hier nicht. Ne? Im Hauskreis habe ich das mal angesprochen. Da sagte ein lieber Bruder, ja, eigentlich geht es mir doch hier sehr gut. Der hat eine gute Position in einem großen Betrieb als Ingenieur. Er hat ein eigenes schönes Haus, einen guten Wagen, nette Kinder. Er sagt, ich sehne mich gar nicht immer nach dem, was da droben ist. Ja, wir wollen da ganz ehrlich sein. Es gibt so viele Dinge auch in dieser Welt, für die wir dankbar sein dürfen. Darum muss Gott uns innerlich zubereiten, damit wir die göttlichen Prioritäten setzen, dass wir die eigentliche Heimat suchen, weil dort Christus ist und wir schon dort sitzen. Das ist eine Tatsache. Im Glauben dürfen wir das fassen. Dann können wir auch Matthäus 6, 33 so eine Stelle für die Priorität beachten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Das ist übrigens der einzige Zufall, an den ich glaube. Oder nachgeworfen, heißt es vom Urtext her. Praktizieren wir das mal, dass Gott uns versorgt. Das heißt natürlich nicht, wie manche das auch ausdrücken, dass wir auf der sozialen Leiter, hat jemand verkündigt in Berlin, so weit wie möglich nach oben kommen sollen. Dann hat er gekündigt und dann war die Misere da. Kriegte eben nicht diese hohe Stelle da. Alles so bedürfnisorientiert. oder dass wir dann den größten, besten Wagen fahren müssen und so weiter, weil wir ja reiche Kinder eines reichen Vaters sind. Wir dürfen das Irdische nicht mit dem Geistlichen verwechseln. Dass Gott uns hier vieles schenkt, dass wir so schön hier haben und dass ich auch keinen Trabant fahre, naja, dafür bin ich dankbar, weil ich auch viele Reisen mache und wir dürfen das nehmen, wir müssen nur die Prioritätenfolge beachten. Eine weitere Stelle noch. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 28. Gott lieben sei die Priorität, aber nicht aus uns heraus können wir das, sondern weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Darum sagt ja Paulus, können wir uns auch der Trübsale rühmen, denn die Trübsale soll Ausharren bewirken. Ausharren aber Bewährung und Bewährung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist immer wieder das Ziel Gottes, zu höheren Positionen zu zielen, die alles Irdische übersteigen. Noch einen Punkt. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Wissen Sie, was jetzt kommt? Da müssen wir uns fragen, ist das so? Dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Das ist bei Paulus im Sinne der Konsequenz des Auswirkens die Priorität. Nicht das tun, nicht Aktivitäten, nicht dies oder jenes. Das haben die Christen ja am besten begriffen. Darum sind wahrscheinlich bei Ihnen auch die Gebetsversammlungen die am meisten besuchten Versammlungen. Ne? Oder? Ja. Fragen wir mal. Wie ist das mit der Prioritätenfolge da? Nein, wenn Lichtbildervortrag angekündigt wird, was Interessantes vermittelt wird, wenn da eine Musikgruppe kommt, dann sind die Säle gefüllt. Oder wenn es heute Power gibt mit irgendwelchen besonderen Dingen. Sicher muss ich sagen, dass in bestimmten Kreisen das Gebet da oft noch mehr praktiziert wird. Wir müssen uns hier fragen, haben wir diese Prioritätenfolge so akzeptiert? Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, sondern zum Schluss nur noch etwas konkretisieren. Wie sieht denn das nun aus in der Praxis? Wenn Familienfragen, Berufsfragen, gesellschaftliche, politische Fragen irgendwo anstehen, Hobbys, alles, was wir ja im Leben kennen, erkennen und hier und da auch tun dürfen. Wie ist das mit den Prioritäten? Ich will mal ein Beispiel einbringen, wenn es jemand schon gehört hat von mir. Ich habe es hin und wieder weitergegeben, aber das ist so typisch. Da werden Sie merken, wie es Unterschiede in der Auffassung gibt. Also, ein Bruder der Marburger Mission war in China gewesen. Da hatte die Marburger Mission ja auch früher Kontakte. Ich gucke dahin zu Schwestern, die diese Bereiche kennen. Dieser Bruder hat das bei uns daheim erzählt. Er war zweimal in China gewesen und beim zweiten Mal, da war der Maoismus vorüber, hatte er mehr Möglichkeiten, Kontakte zu haben. Und da war in einer Gemeinde ein zahlenmäßiges Wachstum zu registrieren, das hat ihn erstaunt. Und das gibt es auch auf einer gesunden Basis. Die haben aber nicht Gemeindewachstum als Programm gehabt, sondern da war die Motivation eine andere. Und er fragt, wie kommt denn das? Da wussten sie zunächst gar nichts mit dieser Frage anzufangen. Und dann haben sie ihm aber Folgendes gesagt. Bei uns ist Gott Nummer eins, also die Priorität. In der Konsequenz, viermal in der Woche kommen sie zusammen. Kommt Besuch, muss der entweder mitgehen oder nach Hause fahren. Ist das bei uns auch immer so? Muss nicht immer so sein. Und jetzt erzählt er genau das Gegenteil von einer Erfahrung in Deutschland. Er wird in eine Gemeinschaft berufen, fährt von Maui aus 60, 70 Kilometer, Nachmittagsgemeinschaftsstunde, so im Rahmen der Landeskirchengemeinschaft. Komm dorthin und trifft gerade vier Frauen an, ältere Frauen. Nichts gegen die Zahl, auch nichts gegen ältere Frauen. Aber er war schon ein bisschen enttäuscht und fragt, ja, was ist denn hier los? Ja, der Gemeinschaftsleiter feiert heute Nachmittag Geburtstag. Und der größte Teil der Gemeinschaft war dort. Und dann laden sie den Bruder von weit her ein. Kann man nicht verstehen. Aber der war clever. So, ich nehme Sie mit, wir fahren jetzt dorthin. Hat ihn eingeladen in seinen Wagen. Da hat der Gemeinschaftsleiter gestaut. Noch fünf Gäste dazu. Dieser Bruder hat seine Bibelstunde da gehalten. Tja, China, Deutschland, das muss nicht typisch sein, bitte. Aber für ihn waren das so zwei extreme Erlebnisse. Wo liegen die Prioritäten? Ich denke so, wenn Gott Nummer eins ist, wird auch der Dienst für den Herrn Priorität haben. Zuerst in der Gemeinde oder in der Familie? Was würden Sie sagen? Jawohl, Familie. Ist das schriftgemäß? Ja. Denn wer der Familie nicht vorsteht und da den Dienst versäumt, hat keine Legitimation in der Gemeinde. Vielleicht sind einige erschrocken. Ich weiß auch, ich habe unter manchen Bedingungen, als meine erste Frau sehr schwer krank war, Dienste woanders getan. Da hatte ich den Auftrag. Aber da müssen wir schon unterscheiden. Ich kenne einen lieben Bruder, der dauernd unterwegs war, die Familie so vernachlässigt hat, dass die Frau nachher in den Ehebruch geriet. Da war er teilweise mitschuld, weil er sich nicht um die Frau und die Familie gekümmert hat. Bitte, ich will jetzt nicht richten und das aufarbeiten bzw. abwägen. Gott, Dienst in der Familie, da wo ich zunächst stehe. Und zwar durch das, was ich bin, denn das redet immer lauter als das, was ich sage. Das ist auch für mich eine Priorität. Nicht den anderen dauernd verbal bombardieren, sage ich immer wieder den Frauen, die ungläubige Männer haben. Hatte mal jemand gesagt, als meine Frau wirklich tot war, verstehen Sie, geistlich, und das mich anpredigen ließ, da habe ich mich bekehrt. Durch das, was ich bin, durch das, was ich handle, tue, dann durch das, was ich sage und mitentscheidend auch durch das, was ich leide. Dann, wenn das so ist, profitiert die Gemeinde davon. Dann dürfen wir in der Gemeinde irgendwo aktiv sein und ich denke, Sie müssen auch da, wo Sie stehen, eine Verantwortung haben. Es gibt immer irgendwo in der Nähe gläubige Geschwister. Und schließlich der Beruf. Das heißt, nicht, dass wir so machen, wie mir ein gläubiger Fabrikant erzählt hat. Da hatte ich doch einen aktiven Jungscharleiter, der meinte nun, weil er fromm sei und der Chef auch fromm war, er könne sich manches herausnehmen. Dann ist der oft, anstatt zu arbeiten, in den Betrieb herumgegangen und hat noch die anderen scheinbar evangelisieren wollen, von der Arbeit abgehalten. Ja, dann musste der Abteilungsleiter, der Chef hat es nicht getan, dem mal ordentlich die Meinung sagen. Prioritäten, ganz konkret, praktisch. Würdiger Wandel setzt hier ein in all diesen komplexen Zusammenhängen, Verhaltensweisen, da, wo wir hingestellt sind. Liebe Geschwister, ich bin damit am Ende. Ich weiß, ich konnte auch hier wieder nur einiges aufzeigen. Lassen Sie sich konkret zeigen, wie das in Ihrer Praxissituation aussieht. Aber wichtig, das ist allen gemeinsam, denke ich, die Priorität in der Lehre mit der Konzentration auf Christus, den gekreuzigten, auferweckten Christus. Glaube ist personalbezogen mit der Zielrichtung, die Gott uns geschenkt hat, denn wir dürfen wissen, Gott wird alle Probleme lösen. Das beflügelt auch unseren Alltag, wenn ich diesen großen Gott kenne. Und dann kann jeder die Konsequenzen für sich ziehen. setzt die Prioritäten zuerst Gott, sein Reich, seine Gemeinde, dann wird uns alles andere zufallen bzw. nachgeworfen werden. Ich habe das oft erfahren und kann bestätigen, Gottes Wort ist treu. Es geht nicht immer in unserem Sinne, aber primär nach Gottes klarer Zielsetzung, nach seinem Weg, nach seinen Werken, in denen wir wandeln sollen. Amen.
Wir machen jetzt gleich, wenn wir singen, das Fenster auf, die Tür und die Meer. Ich will noch kurz ein Wort auch zum Übergang lesen und singe das Lied, was ich nur angebe. Denn dies ist die Gesinnung, und die sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welche, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Also sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Bis hierhin. Das sind die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen. Jedes Knie sich beuge. Wir wollen noch kurz danken. Jesus, wir danken dir auch jetzt für die klare Botschaft. Und wir können nicht genug immer wieder durch dein Wort, indem wir es aufnehmen, ja essen und bewegen in unseren Herzen, dass sie gestärkt werden. Auch jetzt, wenn wir in der Gemeinschaft, in der schönsten Gemeinschaft mit dir dein Mahl feiern dürfen. Wir danken dir dafür. Amen.